Ja, diese neue Jahreslosung. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Kurz und prägnant. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Oder nach der guten Nachricht-Übersetzung, werdet barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Nur ein Wort unterschiedlich. In den verschiedensten Übersetzungen ist eigentlich fast immer derselbe Wortlaut. Und mein erster Gedanke, den ich mit euch teilen will, ist, das Wort des Jahres 2021, Barmherzigkeit. Wie wäre es, wenn wir das Wort Barmherzigkeit zum Wort des Jahres 2021 machen? Und ich habe so in der Vorbereitung empfunden, unser Land kann es wirklich gebrauchen. Barmherzigkeit. Viele Menschen, die in Barmherzigkeit unterwegs sind, die mit Barmherzigkeit reagieren in Begegnungen. Ich denke, einen Mann, den ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, und ich will seinen Namen nicht nennen, ich weiß auch heute gar nicht, wo er ist. Ich denke, das ist schon 4 Jahre her oder 3 Jahre. Als er 4 Jahre alt war, musste er aus Afghanistan fliehen. Das heißt, seine Eltern sind aus Afghanistan geflohen in den Iran, weil irgendwelche Familienfäden da waren. Auf jeden Fall war das lebensgefährlich für diese Familie, in Afghanistan zu bleiben. Der Iran wollte sie auch nicht haben. Und sie haben viele Jahre in irgendwelchen Kellern gelebt. Dieser junge Mann ist in irgendeinem iranischen Keller groß geworden. Dort haben sie genäht und für ihren Lebensunterhalt gesorgt. Aber als Jugendlicher hat sich dieser Mann auf den Weg gemacht und ist bis nach Österreich gekommen. Ich kenne gar nicht alle einzelnen Stationen. Und Österreich hat über ihm entschieden, dass er kein Asyl bekommt, sondern ja nach Hause nach Afghanistan gehen kann. Was ist das für ein Zuhause, in dem man als 4-Jähriger mit den Eltern weggegangen ist, wo man niemanden kennt? Als er 2-mal abgelehnt war in Österreich, ist er weitergezogen nach Deutschland. Aber so sind die Gesetze. Deutschland musste sich gar nicht groß wirklich damit beschäftigen, weil ein anderes EU-Land hatte ja schon eine gerichtliche Entscheidung getroffen. Also stellte man nur fest, hier in Deutschland kann er auch nicht bleiben. Ein junger Mann, der sich sozial engagierte in aller Freizeit, die man ja oft so als Flüchtling hat, weil man nicht arbeiten darf. Und er sprach schon ziemlich gut Deutsch, jemand, der sich angestrengt hat und immer wieder in sozialen Einrichtungen sich freiwillig mit einbrachte. Diese Geschichte mitzuerleben, diesen Mann vor mir zu sehen, der immer wieder gefragt hat, kann ich nicht bei euch in der Kirche Kirchenasyl kriegen? Es war gerade die Zeit, als das von 6 Monaten auf 18 Monate raufgesetzt worden ist. Wir haben keinerlei Weg gesehen, zu helfen. Erbarmen für einen Menschen zu haben und nicht helfen zu können. An dieser Geschichte, und ich bin inzwischen etlichen begegnet in den letzten Jahren, da empfinde ich, Deutschland, du brauchst mehr Barmherzigkeit. Wo ist deine Barmherzigkeit? Und ich weiß, dass es kompliziert ist, die Rechtslage und das alles abzuwägen und wer alle kommt. Aber gehen uns solche Geschichten noch wirklich zu Herzen? Oder haben wir uns einen Panzer zugelegt, weil wir nicht wissen, ob wir und wie wir helfen sollen? Und dann wollen wir es auch nicht fühlen, das Leid der anderen. Und ich frage mich deshalb nach der Barmherzigkeit in unserem Land, weil unser Land selber so viel Barmherzigkeit erlebt hat. Das, was nach dem Zweiten Weltkrieg passiert ist in unserem Land, an Hilfe von außen, war nicht das, worauf wir alles Anspruch hatten. Es hätte auch so weitergehen können wie nach dem Ersten Weltkrieg, wo eine Riesenlast von Forderungen auf das Land gelegt wird und wir genauso wenig hochgekommen wären wie nach dem Ersten Weltkrieg. Auch nach der Wende haben viele Menschen Barmherzigkeit erlebt. Nicht einfach eine Hilfe, auf die man Anspruch hat, sondern Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist Hilfe, auf die man keinen Rechtsanspruch hat. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist, wenn sich ein Mensch über einen anderen Menschen erbarmt und Mitleid zeigt. Barmherzigkeit ist Mitgefühl und praktische Hilfe. Barmherzigkeit erschöpft sich nicht in einem Gefühl, sondern ein Gefühl bewegt uns dazu, alles zu tun, was irgendwie möglich ist, um einem anderen zu helfen, der in Not geraten ist. Egal, ob der andere Opfer von schlimmen Umständen geworden ist oder ob er das Opfer eigener Schuld ist. Barmherzigkeit fragt nicht als erstes, hat er sich das selber eingebrockt, sondern erstmal subjektiv ist die Not für den Menschen, der betroffen ist, ja einfach vorhanden, ist ja da. Und der weiß keinen Ausweg und sucht jemand, der ihm hilft. Barmherzigkeit, unser Land kann es brauchen, und ich denke dabei nicht nur an die Flüchtlinge, sondern ich denke auch daran, was Corona in unserem Miteinander angerichtet hat. Für all die Folge- oder Nebenschäden, Begleiterscheinungen bin ich genauso zutiefst überzeugt, wir brauchen Barmherzigkeit. Mit dieser Krankheit und all dem, was dann daraus geworden ist, ist so viel Hass und Härte und Bitterkeit mit in unserem Land hochgekommen und hat sich an verschiedensten Stellen festgesetzt, uns in ein Gegeneinander gebracht an nicht wenigen Stellen. Barmherzigkeit wird uns helfen, bei der Bewältigung der seelischen und auch der sozialen Schäden, die das Ganze mit sich gebracht hat. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit zum Beispiel im Umgang mit denen, die als Verantwortungsträger Entscheidungen treffen mussten, die vielleicht auch nicht immer richtig waren, die hoffentlich so oft wie möglich nach bestem Wissen und Gewissen getroffen wurden. Ich gucke ja nicht hinter alles dahinter. Warum wurde was gemacht? Barmherzigkeit mit denen, die in Ängsten sind durch diese ganze Situation. Barmherzigkeit mit denen, die irgendwie auch verzweifelt sind und keinen Ausweg wissen. Es gibt so viele Gelegenheiten für Barmherzigkeit, die diese ganze Corona-Geschichte auch in unser Land gebracht hat. Wenn ich eine Erwartung und einen Wunsch für dieses neue Jahr habe, dann ist das der, dass Barmherzigkeit sich ausbreitet in unserem Land, in unserem Umgang miteinander und Wunden heilt. Dieses Leitwort für dieses Jahr nennt uns ein Vorbild für Barmherzigkeit. Seid barmherzig, werdet barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und das ist mein zweiter Gedanke, Maß nehmen, barmherzig, wie euer Vater. Wenn wir in Barmherzigkeit wachsen wollen, dann ist ein guter Anfang der, die Barmherzigkeit Gottes zu studieren und zu erforschen. Die Barmherzigkeit Gottes zu studieren und zu erforschen. Ich habe mich danach gefragt, als ich diesen Satz las, wo wird uns erklärt, wie Gott barmherzig ist? Gottes Barmherzigkeit. Und dann habe ich in der letzten Woche die Geschichte aus dem Alten Testament gelesen von Jona. Das ist so eine Barmherzigkeitsgeschichte. Und erstaunlicherweise kommt dieses Wort Barmherzigkeit und Erbarmen ganz oft in diesem kurzen Prophetenbuch der Bibel vor. Der Jona macht es Gott zum Vorwurf und sagt, ich hab's ja gewusst. Du bist ein barmherziger Gott und du ziehst deine Gerichtsandrohung nicht durch. Und du wirst dieses unmögliche Volk der Assyrer nicht einfach platt machen, sondern jetzt, wo sie auf die Knie gegangen sind und um Vergebung gebeten haben, da bist du weich geworden. Das habe ich vorher schon gewusst. Deswegen habe ich mich eigentlich auch völlig in die andere Richtung auf den Weg gemacht und bin weggelaufen von dem Auftrag, den du mir gegeben hast, weil du so barmherzig bist. Der Jona ist eine Barmherzigkeitsgeschichte. Wenn du die Barmherzigkeit Gottes kennenlernen willst, hier ist ein Beispiel. Wenn du es nicht ganz so lang haben möchtest, dann schlägst du Lukas 15 auf. Ich glaube ab Vers 11, die Geschichte von dem Vater mit den zwei Söhnen. Eine Barmherzigkeitsgeschichte. Und es ist die Geschichte Gottes mit uns Menschen in diese Beispielgeschichte gebracht. Die Geschichte des barmherzigen Gottes, der mit beiden Söhnen barmherzig ist. Dem, der sein Leben vor die Wand gefahren hat und dem, der ganz anständig zu Hause geblieben ist. Und mit beiden ist er barmherzig, dieser Vater. Zu beiden geht er aus seinem Haus heraus und ihnen entgegen und reicht ihnen die Hand. Wenn du dir mehr Zeit nehmen willst, die Barmherzigkeit Gottes zu studieren, dann lies eins der Evangelien. Die Geschichte von Jesus ist die Geschichte des barmherzigen Gottes. Es gibt diese Beispielgeschichte, die Jesus erzählt hat. In Lukas 10 ist sie zu finden vom barmherzigen Samariter. Und der barmherzige Samariter ist auch eigentlich in Kurzform die Geschichte von Jesus Christus, der an dem Notleidenden nicht vorbeigeht. Wer noch mehr studieren will, der kann die ganze Geschichte Israels studieren. Die Geschichte Israels ist von Anfang bis Ende eine Geschichte der Barmherzigkeit Gottes. Randgefüllt mit Beispielen, wie Gott einem Volk, das immer wieder so völlig verquer gehandelt hat, mit Barmherzigkeit begegnet, Neuanfänge schenkt. Ja, und dann kannst du auch die Geschichte der Christenheit studieren. Auch sie ist eine Geschichte der Barmherzigkeit Gottes. Wohin sich die Kirche entwickelt hat, die Christenheit entwickelt hatte, bis zum Mittelalter. Wir hätten es nicht verdient, dass Gott uns eine Reformation schenkt, einen Neuaufbruch. Es ist eins von vielen, vielen Beispielen der Barmherzigkeit Gottes. Studiere die Geschichte der Christenheit und entdecke die Barmherzigkeit Gottes. Die Barmherzigkeit Gottes des Vaters studieren auch im Römerbrief. Ist etwas kompliziertere Lektüre. In dem hintersten Teil ab Kapitel 12, wo der Paulus über die praktische Anwendung des Glaubens spricht oder schreibt. Da beginnt er, ich fordere euch jetzt auf der Grundlage der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer ganzes Leben als einen Gottesdienst an Gott hingebt. Die Barmherzigkeit Gottes ist das Fundament, ist die Grundlage dafür, dass wir Jesus nachfolgen und als Christen in dieser Welt leben. Auf der Grundlage der Barmherzigkeit Gottes ermahne ich euch. In den Kapiteln 1 bis 11 wird die Barmherzigkeit Gottes erklärt. Und es beginnt damit, dass Gott Grund hat, zornig zu sein und sein Zorngericht über die ganze Welt zu bringen, über die ganze Menschheit. Und dann erklärt Paulus den Weg, wie Gott es gemacht hat, hinzukommen zur Barmherzigkeit. Und in Kapitel 11, in den letzten Versen, geht es um Gottes Erbarmen. Dass Gott sogar so weit gegangen ist, dass er das Volk Israel laufen lässt, um sich voller Barmherzigkeit allen anderen Nationen und Völkern dieser Welt zuzuwenden. Aber diese Barmherzigkeitszuwendung Gottes zu allen Völkern dieser Welt soll am Ende auch das Volk Israel neu zu Gott bringen und nicht ihr gutes Recht, sondern die Barmherzigkeit Gottes suchen. Alle Menschen sollen durch die Barmherzigkeit Gottes gerettet werden für alle Ewigkeit, versöhnt werden mit Gott. Studier die Barmherzigkeit Gottes und entdecke neu oder tiefer, unser Gott ist ein Gott mit Herz, mit Gefühl, mit Mitgefühl. Ein Gott, der liebt und der sich über die Armen und über die Schwachen erbarmt, über die Hilfsbedürftigen, über solche, die sich selbst in Not gebracht haben oder die durch andere in Not geraten sind. Und wisst ihr, das Interessante ist, dass Gott darin sich abhebt von all den anderen Göttern, die in dieser Welt verehrt werden. Für griechische Gottesvorstellungen war das geradezu lächerlich oder ein Erweis der Schwäche, von der Liebe Gottes zu reden. Ein Gott, der liebt. Das passt nicht in die Welt von Zeus und Athene und sonst noch wem. Gott zeigt kein Gefühl. Gott zeigt auch keine Liebe. Wer liebt, der tut das nur, weil er von einem anderen was will. Das war die Vorstellung. Und ein Gott, der noch von anderen was braucht, kann nicht Gott sein. Gott hat alles in sich selbst. Ja, unser Gott hat auch alles in sich selbst. Und trotzdem verschenkt er sich in Liebe und zeigt Herz und Erbarmen. Und auch im Islam ist es undenkbar, Gott in dieser Weise als barmherzig anzusehen. Das wäre Schwäche, das wäre Unvollkommenheit. Da wird zwar im Islam auch das Wort von der Barmherzigkeit Allahs gebraucht, aber das hat einen völlig anderen Sinn als das, was uns in der Bibel als Erbarmen und Barmherzigkeit erklärt wird und gezeigt wird. Aber der Gott Israels, der Vater Jesu Christi, ist ein erbarmender Gott, dessen Herz immer neu bewegt ist von unserer Not als Menschen. Und dessen Herz sich auch bewegen lässt von Menschen, die in ihrer Not zu ihm schreien und beten und demütig um Hilfe bitten. Studier Gottes Barmherzigkeit. Staune und danke ihm. Fang nicht mit dem an, ich muss barmherzig sein. Nur was mache ich jetzt als nächstes? Sondern geh an die Quelle aller Barmherzigkeit. Geh hin zu Gott, der die Quelle aller Barmherzigkeit ist. Und entdecke seine Barmherzigkeit. Und dann geh auf die Suche, wo du in deinem Leben Barmherzigkeit Gottes erlebt hast. Sammel erstmal diese Schätze ein. Es gibt Menschen, die studieren nicht die Barmherzigkeit Gottes, sondern die Unbarmherzigkeit Gottes. Die studieren die Fälle, wo sie etwas erleben und das nicht mit Barmherzigkeit Gottes in Verbindung bringen. Ich habe doch gebetet und warum ist mir keine Hilfe gegeben worden? Also Gott ist doch nicht barmherzig. Oder ein Gott der Härte, des Zorns, der Gerichte, der Strafen. Von so einem Mann erzählt Jesus in dem Gleichnis, das wir in Matthäus 25 lesen. Da ist ein Gutsbesitzer, ein Herr, der eine Reise macht und er überträgt einen Teil seines Vermögens an drei seiner Mitarbeiter. Und er beauftragt sie, mit dem Vermögen, das er ihnen anvertraut, gut umzugehen und zu wirtschaften. Und die ersten beiden, die machen das auch mit Gewinn, aber der dritte, der hat gar nichts gemacht, außer das, was ihm anvertraut worden ist, in der Erde zu verbuddeln. Und als er am Schluss der Geschichte vor seinem Herrn erscheint und Rechenschaft ablegen soll, da sagt er: Ich wusste, dass du ein harter und ungerechter Herr bist und dass du eine Ernte einforderst, wo du dich nicht gemüht hast, wo du nichts gesät hast. Das war sein Bild von Gott, von dem Herrn. Und manche Menschen studieren Gott so wie dieser dritte Mitarbeiter und in ihrem Herzen wird es regelrecht hart gegen Gott. Und egal wie viel Barmherzigkeit Gottes auch sie in ihrem Leben erleben konnten, sie finden diese Dinge, die diese Barmherzigkeit Gottes in Frage stellt. Und daraus kommt ein Lebensstil wie bei diesem dritten Knecht. Na, für den werde ich nicht arbeiten. Für den mache ich mich nicht krumm. Das, was er mir sagt, das werde ich nicht befolgen. Ich verbuddel das und dann kann er es nachher wieder haben und dann soll er zufrieden sein und mich in Ruhe lassen. Das Verrückte ist nur, dass der Herr nicht ernten wollte, wo er nichts gesät hat, sondern er hatte diesen Mann beschenkt mit etwas, was ihm nicht zustand. Einfach beschenkt und beauftragt. Er hat sich immer tiefer hineingebohrt in sein verkehrtes Bild des Herrn. Und deswegen sage ich, ja, wir kommen an die Grenzen, viele Situationen noch mit der Barmherzigkeit Gottes in Verbindung zu bringen. Wir haben einen Menschen in unserer Gemeinde, von dem wissen wir noch nicht, ob er einfach wieder zurückgeschickt wird in den Iran. Und ich verstehe das nicht. Und ich sitze bei ihm, als er den Gerichtsbeschluss aus dem Briefkasten holt und habe keine Antwort. Wir haben gebetet. Wir haben den barmherzigen Gott um Hilfe angerufen. Und wir verstehen es einfach nicht, was da passiert und warum das so passiert. Und trotzdem will ich mich nicht in dem verbeißen. Und davon das ganze Bild prägen lassen. Unser Bild von Gott, das in unserem Herzen ist, wird unser Handeln und unser Leben prägen. Und deshalb sage ich, als erster Schritt im Umgang mit dieser Jahreslosung, studiere die Barmherzigkeit Gottes. Und sie ist atemberaubend. Und dann geh einen Schritt weiter, barmherzig werden, barmherzig handeln, so wie Gott, der Vater, barmherzig ist. Das ist das dritte Schritte in 2021 mit dieser Barmherzigkeit Gottes. Mein Vorrecht als Pastor ist, dass ich in das Leben von vielen Menschen hineingucken darf. Sie erzählen mir ihre Geschichten. Ich sehe, was sie so machen in ihrem Leben. Und das führt mich dazu zu sagen, es gibt so viel Barmherzigkeit, die ich in dieser Gemeinde sehe, im Leben von Menschen, die mit uns gemeinsam unterwegs sind. Es gibt so viel Barmherzigkeit. Und da kann ich einfach nur sagen, weiter so und noch mehr. Lasst uns weitermachen und noch mehr danach ausstrecken. Ich rede doch nicht zu euch, als wären wir alle Menschen, bei denen null Barmherzigkeit ist und jetzt kriegen wir diese Losung für dieses Jahr aufgetischt und jetzt fangen wir endlich mal an, barmherzig zu werden. Da ist so viel schöne Barmherzigkeit. Es gibt Leute in der Gemeinde und vielleicht wisst ihr viele Geschichten gar nicht. Die gehen regelmäßig ins Gefängnis und kümmern sich dort um Leute. um ihnen zu helfen, um ihnen eine Brücke zu bauen für den Tag, wenn sie herauskommen, dass sie wieder zurechtkommen. Andere, die verbringen viel Zeit damit, Kranke zu besuchen und einfach bei ihnen zu sein, mit ihnen zu leiden, mit ihnen zu beten, diesen Schmerz auszuhalten, mit ihnen zu hoffen. Barmherzigkeit. Andere in der Gemeinde sind in den letzten 5 Jahren viel beschäftigt gewesen, auch Flüchtlingen zu helfen, Sprachunterricht zu geben, Behördengänge zu machen, ihnen zu helfen, hier zurechtzukommen. Einige Familien in der Gemeinde haben Pflegekinder aufgenommen. Und das ist auch eine Form von Barmherzigkeit und manchmal auch mit großem Schmerz verbunden. Andere sind im Einsatz für Schwangere in Not. Und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt aufhören soll, zu erzählen von Menschen, die in Barmherzigkeit unterwegs sind. Ich kann einfach nur sagen, lasst euch nicht entmutigen, macht weiter. Und lasst uns miteinander weitere Schritte gehen. Lasst uns weiter wachsen, eine Barmherzigkeitsgemeinde zu sein. Dass Barmherzigkeit ein Kennzeichen dieser Gemeinde ist und Menschen sehen können. Wir sind bewegt von der Barmherzigkeit Gottes und hier kann man Barmherzigkeit finden, erleben. Oberflächlich betrachtet rechnet sich Barmherzigkeit eher nicht. Du zahlst drauf oder du leihst und du weißt nicht, ob du zurückbekommst. Manchmal bekommst du nicht zurück. Kein Danke, keine Hilfe von der Person, wenn du mal in Problemen bist. Vielleicht hast du Geld gegeben und hast es auch nicht zurückgekriegt. Kurzfristig rechnet sich Barmherzigkeit nicht, oft nicht. Aber langfristig und grundsätzlich? Jeder Schritt der Barmherzigkeit ist eine heilsame Medizin für unsere Herzen. Barmherzigkeit ist eine heilsame Medizin für unsere Herzen, dass sie nicht kalt werden, dass sie nicht lieblos werden über Enttäuschungen, die wir erlebt haben. Wir erleben in unserem Land so viel Unbarmherzigkeit, weil die Aufgaben uns überfordern und weil so viele Enttäuschungen damit verbunden sind. Aber weiterzumachen auf dem Weg der Barmherzigkeit wird unser Herz da schützen, eine Medizin für unser Herz, für unsere Seele sein, nicht hart und bitter und kalt zu werden. Und jeder Schritt der Barmherzigkeit ist ein Schritt zur Freiheit in unserer Welt, die so in dem Babylon-System gefangen ist, wie ich am ersten Sonntag im Dezember darüber gepredigt habe, als ich über einen Abschnitt aus der Offenbarung gesprochen habe. In einer Welt, in der Menschen Macht ausüben wollen über andere, durch Geld, durch verdrehte Kultur, was auch immer alles. Barmherzigkeit ist eine Medizin, dass wir nicht völlig aufgesogen werden von diesem tödlichen Babylon-System. Ich will das nicht weiter ausführen, wer das nochmal genauer hören will, der muss einfach nochmal zurückblenden auf die Predigt vom 6. Dezember. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Werdet barmherzig. Es ist auch ein Werden, barmherzig werden, wie euer Vater barmherzig ist. Und das ist die Verheißung, die Jesus gegeben hat. Matthäus 5, selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. Amen.